Ich habe heute Tom Schimek, einen freien Journalisten aus Deutschland, vor meinem Mikrofon. Er hat ein Buch geschrieben, das in der Journalistenriege etwas Aufruhr versucht. Und wie heißt dein Buch genau?
Am besten nichts Neues.
Er meint am besten nichts Neues, also das heißt, man soll gar nichts mehr schreiben, weil es bringt eh nichts. So ist es aber nicht, sondern er ist ein sehr kritischer Journalist. Er ist unter anderem auch Mitbegründer der Taz, dass er schon einiges sagt. Und er nimmt sich vor allem durch das, dass er freier Journalist ist, kein Blatt vor den Mund. Wie siehst du derzeit die Zeitungslandschaft, nachdem du auch in Österreich gearbeitet hast, aus deinem Blickwinkel?
Das ist eine große Frage, über die ich jetzt eine Dreiviertelstunde reden könnte, werde ich aber nicht tun, keine Angst. Wir haben natürlich in den letzten 10 Jahren erlebt, wie mit dem Rotstift und mit der Axt durch die Redaktionsräume gegangen wurde und ganz viel an journalistischer Substanz kaputt gemacht worden ist. Und das merken wir schon. Das merken wir als Leser vor allem natürlich, weil immer mehr Zeug zusammengeschustert ist, weil immer weniger Leute Zeit haben, wirklich sich ein eigenes Bild zu machen. Da liegt schon was im Argen, gerade auch bei den Printmedien. Okay, die haben noch ein paar Korrespondenten, aber immer mehr kommt von Agenturen, immer mehr wird abgeschrieben von anderen, immer mehr ist das Gleiche, was sonst überall steht. Das
vorproduzierte Meinung.
Ja, aber auch vor allem anderswo hergestellte Meinung. Das ist halt der zweite Faktor. Neben diesem Ausdünnen der journalistischen Ressourcen haben wir halt einen massiven Siegeszug der professionellen PR, der Public Relations, der Politwerbung, der professionellen Interessenvertretung. Wir haben immer mehr Kommunikationsstrategen und Imageberater und Meinungsfriseure aller Art am Start, die halt nicht nur uns Journalisten, sondern auch der Öffentlichkeit allgemein erzählen, was sie zu denken hat und was sie zu halten hat von bestimmten Ideen und von bestimmten Leuten.
Ist das nicht dann Meinungsmache, Meinungsmanipulation pur?
Ja, aber absolut. Also ich bin für dieses Buch, das war meine erste Reise, nach Washington gefahren, wo die Meinungsindustrie schon wesentlich weiter gediehen ist, wo man wirklich, wenn man die nötigen Mittel hat, sich sozusagen öffentliche Meinung kaufen kann. Plus dem Regierungsauftrag für folgende Panzerlieferung, plus der Gesetzgebung, plus dem Auslandsbeziehung, plus, das ist alles käuflich natürlich.
Wenn man Geld hat, kann man sich's wünschen.
Man kann sich das im Paket inzwischen kaufen und dazu gehört eigentlich auch die passende öffentliche Meinung. Das kann man sich wünschen und das machen Leute sehr professionell. Und die Medien sind da schwach. Die sind immer mehr Werkzeug dieser Manipulation.
Aber liegt es nicht auch daran, dass junge Journalisten, Kolleginnen und Kollegen heute kein Redaktionsstatut mehr haben, heute nur mehr Lohnschreiber sind und froh sein müssen, dass sie pro Artikel einen bestimmten Betrag erhalten und keinen Rückhalt haben rechtlicher Natur?
Natürlich liegt es auch daran. Also ich sehe das in Deutschland ganz krass. Ich habe ja nun Kontakt mit vielen freien Kollegen, die in einer weniger glücklichen Lage sind als ich. Wir waren gerade bei den freien Kollegen, in der Tat. Da wird vielen das Genick gebrochen mit unterirdischen Honoraren, mit katastrophalen Arbeitsbedingungen und nicht nur den Freien, auch den Festangestellten.
Ich kenne viele Abhängigkeit vom Chefredakteur und vom Herausgeber.
Sind Korrespondenten, die 3-4 Artikel am Tag schreiben müssen, da können sie keine Minute mehr nachdenken, was sie da eigentlich tun. Da plappern sie nur nach, was auf der Pressekonferenz gerade gesagt wurde. Es ist natürlich ein unerträglicher Zustand und hat auch mit kritischem Journalismus nichts mehr zu tun.
Naja, jetzt hast du ja ein sehr gutes Beispiel gebracht an dem Emporkömmling, Anführungszeichen Haider, wie der die Medien benutzt hat, wie der die Medien manipuliert hat und wie sie ihn walten und schalten gelassen haben. Ist das nicht ein furchtbar negatives Beispiel?
Naja, es ist kein erfreuliches Beispiel, aber ein sehr interessantes Beispiel. Haider war ja der Pionier eines europäischen Populismus ganz neuer Art.
Der die uns, aber schon vorhanden war durch Goebbels.
Der Haider hat es ja anders gemacht. Es war ja in einem zeitgemäßen Gewand, völlig neu gemacht. Ich finde ja den Begriff, den Armin Thornherr erfunden hat vom Faschismus, finde ich ja immer noch hervorragend. Also dieses ganz modern lackierte, halt überhaupt nicht stiefelknallende, sondern schicke, sexy Fesch, immer dabei, immer vorneweg, so diese Aura des Erfolgsmenschen hat er ja sozusagen, also die ja auch sehr modern ist und sehr marktwirtschaftlich, und die hat er dazu gepackt. Und er hat es geschafft, immer schneller zu sein, als all die, die hinter ihm her waren, um ihn zu entlarven. Das war das Faszinierende.
War es ein Vorteil, dass er dem Volk aufs Maul geschaut hat, einer wie du und ich?
Er hat dem Volk sehr intensiv aufs Maul geschaut. Er hat ja in den Anfängen vor allem, das habe ich bei seiner Biografin Zöchling gelesen, hatte er bei seinen Reisen ja auch immer 4 oder 5 Outfits dabei. Also den Trachtenjankerl, das Businesskostüm, die Freizeitsakko, um für jedes Publikum sich auch entsprechend zu gewanden. Er war wirklich ein Verkleidungskünstler auch. Ja, ein Verkleidungskünstler. Wirklich ein Artist. Ein Artist der Manipulation. Ein Taschenspieler natürlich auch. Und er hat es geschafft, natürlich, ich glaube, es war vor allem Chuzpe, Frechheit, Dreistigkeit, also ein Glauben, ein völlig übersteigerter Glaube an sich selbst, der ihn aber offenbar genug Energie gegeben hat, kräftiger zu sein als die meisten, die ihn völlig zu Recht kritisiert haben.
Ja, wie sehen wir jetzt als Journalisten dann unsere derzeitigen Politiker, die ja nicht diese Aura haben?
Es gibt viele Politiker, die schwer erträglich sind. Das gebe ich sofort zu. Ganz viele. Aber wir machen es uns als Journalisten oft viel zu einfach, indem wir sie einfach sozusagen pauschal in die Tonne treten inzwischen. Was eine ganz gefährliche Tendenz ist. Dieses Abwatschen, dieses pauschale Abwatschen von Politik, von der politischen Klasse, ist ein ganz gefährliches Elixier, aus dem ganz schnell wieder irgendeine Art von, also nicht Faschismus, aber doch eine postdemokratische und dann letztlich populistische Antidemokratie entsteht. Denn etwas entsteht wie Berlusconi oder so Typen, die so tun, als ob sie nicht Politiker seien, als ob sie es besser könnten. Und sie können natürlich gar nichts. Keiner von denen hat irgendetwas Gutes bewirkt.
Ja, aber wie soll sich der allgemeine kleine Mann auf der Straße, der sogenannte Wähler und Bürger, artikulieren?
Indem er aktiv wird, indem er seine Stimme laut werden lässt, indem er irgendwelche Initiativen gründet, indem er in Parteien geht oder vielleicht eine neue Partei schafft, indem er seinen Mund aufmacht, aber auch nachdenkt, was er wirklich will und nicht nur irgendeinem Haider, Berlusconi oder wie sie alle heißen, hinterherbrüllt, alles ist scheiße, jetzt machen wir es besser und so weiter. Also nicht auf diese Parolen reinfällt von dieser Wohlanständigkeit, die ja im Grunde Hassbilder sind gegen das Böse, das Fremde und so weiter, sondern indem er sich fragt, welche Bildung brauchen meine Kinder wirklich? Wo verdiene ich anständiges Geld? Was sind die Wirtschaftsstrukturen, in denen ich leben möchte? Wie ist mein Alter versorgt und so weiter? Also konkret fragt, wie muss ein Land aussehen, wie muss eine Politik aussehen, die mein Leben besser macht?
Du hast auch ein Beispiel gebracht, das ja symptomatisch ist für unsere heutige Zeit, Stuttgart 21, wo der einfache Bürger nicht gelenkt von irgendwem, sondern nur von dem Bemühen, ich will das nicht, auf die Straße gegangen ist.
Und das ist faszinierend. Also ich muss sagen, ich komme aus Norddeutschland, Stuttgart ist weit weg. Der Kopfbahnhof in Stuttgart ist mir völlig schnuppe. Komplett egal. Ich wusste davon auch nichts
vorher. Ja auch bei euch solche
Probleme nein, geben. Aber gerade, das ist interessant. Man sieht an so einem Konflikt, da haben sich Leute massenhaft genau angeguckt, was konkret geplant ist und gesagt, das ist Mist. Das stimmt in sich nicht. Da wird viel gelogen. Das wollen wir nicht. Und haben sich da laut artikuliert und das ist gehört worden.
Aber jetzt entgegne ich dir, dann hat die Politik eine Idee erfunden, den Mediator.
Ja.
Und was ist rausgekommen? Nix.
Ja, es ist nichts rausgekommen und der Geißler, den ich gut kenne, naja, auch der hat nicht die Zauberformel in der Tasche. Da war ja nichts zu mediieren. Das sind völlig sich ausschließende Positionen. Da gibt es überhaupt keinen Mittelweg. Also man kann einen Bahnhof entweder lassen oder unter die Erde verlegen. Also ihn irgendwie so halb unter die Erde zu verlegen, ist wie ein bisschen schwanger sein. Das geht nicht. Also die haben natürlich versucht, das zu befrieden. Es war insofern eine Anerkennung, als dass wirklich vor einer riesigen Öffentlichkeit, übrigens von mehreren Fernsehsendern übertragen und sogar mit hoher Quote übertragen, das haben ganz viele Leute sich angeschaut, wurde ein politisches Problem öffentlich in allen Details debattiert. Das ist Demokratie.
Naja, und überdrüber ist ja WikiLeaks.
Ja, und dann haben wir jetzt, wir wissen ja sowieso alles, wir kennen ja jetzt jedes Dokument von jedem Botschafter in Turkmenistan.
Nur wir haben keine Zeit, es zu lesen.
Wir haben nur leider keine Zeit, es zu lesen. Ja, bedauerlicherweise wird diese Informationsflut uns endgültig hinwegspülen.
Abschließende Frage an dich. Wie siehst du die Zukunft der Medien, vor allem der Zeitungen und des Fernsehens in Österreich?
Eine schauderhafte Frage, wie ich sagen muss. Also die Zukunft der Medien ist, glaube ich, eigentlich großartig. Zeitung und Fernsehen ist eine Reduktion, die nicht mehr funktioniert. Das Internet wird eine Schlüsselrolle spielen, auch für Zeitung und Fernsehen. Und für Radio sowieso, das wird sich alles vermischen. Wir haben in dieser Ära irrsinniger globaler Komplexität, noch angefüttert durch 1 Million WikiLeaks-Dokumente pro Tag.
Kriegen wir dann eine Internetpartei? Ja.
Wir haben in dieser Ära, wo ein Wissen, potenziell ein Wissen vorhanden ist, das 7-10er-Potenzen größer ist als das Wissen, was wir je hatten, als Journalisten, eine riesige, kolossale Aufgabe vor uns. Aber auch eine wahnsinnig spannende. Wir können, wenn wir die Ressourcen haben, die Finanzierung haben, die Zeit haben, den Grips haben, um das wirklich zu begreifen und auf einen Nenner zu bringen, haben wir als Journalisten eigentlich die tollste Zukunft vor uns, die wir haben.
Also das heißt, du siehst einen Silberstreif am Horizont.
Ich sehe nicht nur Silberstreif, ich denke, dass wir in einer Welt leben, die so viel Informationen verarbeiten muss wie noch nie. Wir sind so nötig wie noch nie als Journalisten.